Radio Lora. Es war 8 Uhr am ersten Sendetag, am 20. August, im Studio begrüßt heute Branko, und zwar im offenen Trikont-Kanal. In der heutigen Sendung geht es um Korsika, genauer um Geschichte und um Kolonialisierung von dieser französischen Provinz. Diese Sendung ist aber nicht hier in unseren Studios entstanden, sondern ist eine Gastsendung von der Internationalismus-Redaktion von Radio Drüegland. Bevor wir jetzt aber startet mit dieser Sendung, ein paar Informationen aus dem Programm. Mit der Wiederaufnahme vom Sendebetrieb hat sich nämlich auch hier einiges verändert, und das betrifft unter anderem die Sendung, die ihr jetzt hört, der offene Trikont-Kanal. Ausgelöst durch die neue Sendezeit vom Kulturmagazin Phoenix, wo jetzt wochentäglich immer von 7 bis 8 zu hören ist, haben ein paar andere Sendungen müssen verschoben werden. Neu wird die Wiederholung vom offenen Trikont-Kanal am Freitag sein, und zwar am Freitag von 2 bis 3 am Nachmittag. Das war sie zwar schon vorher gewesen, vom Tag her, aber jeweils am Morgen von 9:30 bis 10:30. Die Veränderung gilt auch für alle anderen Sendungen, die jeweils am Montagabend von 8 bis 9 stattfinden. Also fürs Zentralamerika-Info, fürs Südafrika-Info und eben für den offenen Trikont-Kanal. Der neue Wiederholungstermin, ich sage es nochmal, ist jeweils am darauf folgenden Freitag, und zwar von 2 bis 3 am Nachmittag. Jetzt zur Sendung selber, zur Sendung Korsika, zur Geschichte und Kolonialisierung. Wir bringen heute den ersten Teil. Der zweite Teil ist dann am 17. September wieder an einem Montag von 8 bis 9 zu hören. Jetzt übernimmt, wie angekündigt, Radio Drüegland die Sendung mit Korsika.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Dreikland auf 102,3 MHz mit einer Sendung zu Korsika. Was ihr eben gehört habt, war die korsische Hymne, gesungen von der Gruppe Canta u Popolo Corso. Jetzt aber zuerst ein Überblick über das, was ihr in der folgenden Stunde hören werdet. Die erste Viertelstunde gibt einen Rückblick auf die Geschichte Korsikas bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann geht es um die Entwicklung in der Landwirtschaft und die Geschichte der Algerien-Franzosen der Pinoir. Dritter Punkt wird sein der Tourismus, der für die Insel eine besonders wichtige Rolle spielt. Zur Halbzeit hört ihr ein korsisches Märchen. Weiter geht es dann zur Entwicklung der Protest- und Widerstandsbewegung auf Korsika. So, nun aber zu Korsika.
Korsika ist eine kleine Insel im Mittelmeer. Sie ist gerade 183 Kilometer lang und 83 Kilometer breit. Für die, die sich unter Quadratmeterzahlen etwas vorstellen können, es sind 8270 Quadratkilometer. Korsika hat 50 Berge über 2000 Meter. Der höchste ist 2700 Meter hoch. 86% der Insel sind Bergland, nur 14% Küstentiefland. Diese Daten sind relativ wichtig, weil gerade die Tatsache, dass Korsika ein Bergland ist, für die Korsen eine wichtige Rolle spielt. Die korsische Geschichte ist geprägt von Besatzung, Kolonisation, Unterdrückung und Ausbeutung durch fremde Mächte und dem ständigen Kampf und Widerstand der Korsen.
Eigentlich war Korsika immer unter fremder Herrschaft. Angefangen bei den Griechen, 500 vor Christus unehelicher Geburt, bis zu den Römern, Byzantinern, Langobarden, Sarazenen, Pisanern und Genuesen gaben sich die Imperialisten Europas die Klinke in die Hand, woraus sich ersehen lässt, dass Korsika einige, vor allen Dingen strategische Bedeutung hatte und hat. Ganz konnten die Kolonisatoren die Insel und die Menschen dort jedoch nie in ihre Gewalt bringen. Sie hatten allenfalls die Küstenregionen besetzt, in die unwegsame Bergwelt konnten sie nie vordringen. Dort bewahrten sich die Korsen, ein Berg- und Hirtenvolk, ihre Sprache, Kultur und Identität und ihren Anspruch auf Freiheit und Unabhängigkeit. Von dort aus auch nahmen sie immer wieder den Kampf auf. Allein in den Städten entwickelte sich so etwas wie ein Adel, bestehend aus wenigen großen Familien, die ihren Profit aus der jeweiligen Kooperation mit den Kolonisatoren zogen. Diese Clans spielen auch heute noch eine wichtige Rolle, aber dazu später.
Zurück noch einmal zum korsischen Freiheitskampf. Immer wieder unternahmen es die Korsen, sich im Landesinneren zu sammeln und den bewaffneten Kampf zu führen. Gegen die Herrschaft und Ausbeutung durch Genua, von der heute noch zahlreiche Bauten wie Wachtürme, Zitadellen und Brücken zeugen, entwickelte sich schließlich der offene Aufstand. Den korsischen Hirten waren ihre Winterweiden genommen worden, damit Genua dort Getreide anbauen konnte. Wein und Öl wurden in Mengen exportiert. Die Korsen bekamen im Austausch dafür Tausende von Italienern der unteren Schichten, die, weil sie für Genua ein rebellisches Potenzial darstellten, deportiert wurden. Ein brutales Steuersystem erpresste die Korsen zudem. Ich erzähle das unter anderem deswegen so ausführlich, weil das Vorgehen der genuesischen Mächtigen beispielhaft ist und von den Franzosen, den späteren und jetzigen Kolonisatoren weiter perfektioniert und ausgebaut wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts nun rebellierten die Korsen.
Sie überfielen die Steuereintreiber, wählten ihre eigenen Führer und organisierten den militärischen Kampf. Die Genuesen waren bald in die Enge getrieben und kauften Söldner ein, um die Insel halten zu können. Doch nichts half. Gegen die Guerilla-Aktionen der Korsen, die aus den Bergen operierten, waren sie zunächst machtlos. Nach vielem Hin und Her mussten sie sich zurückziehen und den Korsen die Unabhängigkeit lassen. Diese erlangten damit von 1755 bis 1769 ihre einzige Periode der Unabhängigkeit, ganze 14 Jahre. Ihr Held war Pasquale Paoli, der sich für die Gründung einer Universität in Korti, der eigentlichen korsischen Hauptstadt, für die Bildung einer eigenen Nationalversammlung, der Consulta, und für die Wiederherstellung der Formen der Selbstverwaltung, wie sie von den Korsen in den kleinen Dörfern schon immer praktiziert wurden, einsetzte.
Doch ganz gaben die Genueser den Anspruch auf die Insel nicht auf, auch wenn sie in vielen Kämpfen nicht mehr Fuß fassen konnten. So verkauften sie Korsika per Vertragsabschluss an Frankreich. Seit diesem Tag, dem 15. Mai 1786, erhebt Frankreich Anspruch auf die Insel. Die Korsen erklärten ihnen sofort den Krieg und hatten in dem einsetzenden Kampf zunächst auch gute Erfolge. Schließlich setzten die Franzosen 15.000 zusätzliche Soldaten ein und schlugen die Korsen bei Ponte Novo am 8. Mai 1769. Paoli ging ins Exil und nur noch vereinzelte Guerilla-Aktionen wurden unternommen. Von der Niederlage der Korsen, die die bis heute andauernde Kolonialisierung der Insel durch Frankreich besiegelte, handelt das nun folgende Lied Paella di Ponte Novo. Die Paella ist ein typischer traditioneller Gesang, der meist von drei Stimmen auf einem vorgegebenen Schema improvisiert wird.
Buonasera.
Yeah.
französischen Kolonisatoren leiteten sehr schnell eine Französisierung der Insel ein. Die korsische Sprache wurde verdrängt, Menschen aus dem Widerstand wurden verfolgt, gefoltert, eingeknastet. In den Gefängnissen von Toulon kamen hunderte Korsen ums Leben. Lange Zeit waren die Korsen zurückgedrängt und machtlos. Erst mit der Französischen Revolution erwachte der Kampf zu neuem Leben. Pasquale Paoli wurde aus dem Exil zurückbeordert. Eine Amnestie der französischen Revolutionäre machte es möglich. Die jedoch erwarteten von ihm eine enge Kooperation und Paoli fiel sehr schnell in Ungnade, als er sich nicht funktionalisieren ließ. Die Korsen verbündeten sich mit England, das einen momentanen strategischen Vorteil in diesem Pakt sah. Die Episode währte jedoch nur 2 Jahre. Dann zogen sich die Engländer zurück vor den Truppen des Napoleon Bonaparte. Und die Korsen hatten wieder einmal gelernt, dass die Machtspiele der Großen so oder so auf ihrem Rücken ausgetragen werden. Napoleon, selbst korsischer Abstammung, hatte gleich ausgefeilte Konzepte an der Hand, um die Insel endgültig zu unterwerfen. Auch seine Maßnahmen sind beispielhaft.
Die korsische Sprache wurde verboten.
Die Uni in Corti wurde dicht gemacht.
Verwaltung und Wirtschaft wurden weitgehend umstrukturiert und keine Korsen durften in der Verwaltung arbeiten.
Korsika wurde in 2 Departements aufgeteilt, die jeweils unter dem Einfluss von verfädeten Clans standen. Und ein ganz wichtiger Punkt:
Die Korsen müssen Rekruten für die zahlreichen Feldzüge der imperialistischen Macht stellen. Die Lebensverhältnisse der Korsen verschlechterten sich drastisch. Es begann damit eine große Landflucht. Viele Korsen gingen weit ins Ausland. Diese Politik wurde auch später uneingeschränkt weitergeführt. Die Insel diente als Menschenreservoir. Beinahe alle jungen Korsen wurden in den Kriegsdienst gezwungen, per Gesetz oder weil sie keine Lebens-, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten auf der Insel hatten. In der Armee sahen sie die einzige Chance. In den Kolonialkriegen Frankreichs, vor allem in Indochina, wurden Korsen an führenden Stellen tätig. 1934 waren laut Statistik in der Kolonialarmee Frankreichs beinahe 30% Korsen vertreten. Es ist leicht zu begreifen, dass sie, von der Insel abgezogen, den dortigen Widerstand sehr schwächten, ja beinahe unmöglich machten. Das folgende Lied, Barbara Fortuna, handelt von den Korsen, die ihr Land verlassen mussten, in den Knast oder die Armee gingen und diese traditionelle Melodie in Erinnerung an ihr Leben auf Korsika sangen.
Im Ersten Weltkrieg starben 30.000 korsische Soldaten. Das waren 10% der Gesamtbevölkerung. Die Landwirtschaft, die einzige Einnahmequelle der Korsen, lag brach. Von 270.000 Einwohnern und Einwohnerinnen Ende des 19. Jahrhunderts blieben 1940 noch ca. 100.000. Viele Gegenden im Landesinneren verloren bis zu 60% ihrer Bevölkerung.
Der Zweite Imperialistische Weltkrieg.
1942 wurde die Insel von den italienischen und deutschen Faschisten besetzt. Von Anfang an entwickelte sich in den Bergen eine starke Resistance mit Kontakten zur Exilregierung der Gaulles in London und den freifranzösischen Truppen in Algerien. Obwohl die Faschisten mit 90.000 Mann anrückten, nahmen die Korsen den Kampf auf und besetzten strategisch wichtige Positionen. Die Exilregierung unterstützte diesen Widerstand zunächst nicht, war sie doch in irgendwelche diplomatischen Deals verwickelt und nicht gleichermaßen an einer Befreiung der Korsen interessiert. Letztlich griffen sie aber doch ein, schickten Truppen und Korsika war im Oktober 1943 befreit. De Gaulle, der nun natürlich den Sieg für sich beanspruchte, meinte:
Korsika hat die Ehre, als erstes Stück Frankreich frei zu sein.
Soweit erst einmal der historische Abriss. Im Folgenden wollen wir versuchen, nicht mehr unbedingt chronologisch vorzugehen, sondern einzelne Themenschwerpunkte abzuhandeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Entwicklung von Landwirtschaft und Tourismus, die Geschichte der Pieds Noirs, der Algerien-Franzosen und die Geschichte der verschiedenen autonomistischen, regionalistischen und separatistischen Bewegungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg tat sich erst einmal nicht sehr viel. Erst Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre richtete Frankreich sein Augenmerk auf Korsika. Der Grund?
Frankreichs Kolonien Algerien und Indochina befreiten sich. Frankreich suchte Land zur, wie sie es nannten, Repatriierung der Algerien-Franzosen, wozu auch die Faschisten der Terrororganisation OAS gehörten, denen der französische Staat, hatten sie ihn doch im Algerienkrieg tatkräftigst unterstützt, wohl einiges schuldig war. Schon 1957 gründete Frankreich die staatliche Gesellschaft SOMIVAC, die Société pour la mise en valeur agricole de la Corse. Diese Gesellschaft zur Entwicklung der Landwirtschaft, mit immensen Geldern ausgestattet, setzte vor allen Dingen auf den Weinanbau in großen Monokulturen. Die großen Ebenen der Ostküste der Insel, die versumpft und malariaverseucht waren und den Korsen damit jahrzehntelang unzugänglich blieben, wurden jetzt trockengelegt. Die Malaria-Mücke wurde ausgerottet und die Colons, wie die Algerien-Franzosen von den Korsen genannt werden, bekamen das Land und enorme Zuschüsse und Kredite zum Aufbau ihrer Existenzen.
Von 1958 bis 1964 wurden 17.000 Algerien-Franzosen auf Korsika angesiedelt. Dazu verfrachtete der Staat 20.000 bis 30.000 nordafrikanische Gastarbeiter nach Korsika. Sie lebten dort als Touristen und arbeiteten damit illegal und zu entsprechenden Hungerlöhnen ohne soziale Absicherung und Rechte. Nach kurzer Zeit weist die Statistik folgende Zahlen aus. Etwa 300 Großgrundbesitzer aus Algerien bewirtschafteten insgesamt 22.000 Hektar Land, wohingegen 3.000 korsische Landwirte gerade 8.000 Hektar Land besaßen. Zudem produzierten die Colons eher minderwertige, mit Zucker und chemischen Zusätzen aufgemotzte Weine, die sie aber laut französischem Gesetz trotzdem unter der Qualitätsbezeichnung Vin de Corse verramschen konnten. Die korsischen Winzer blieben bei diesem Wettbewerb natürlich auf der Strecke und die gesamte korsische Weinproduktion geriet in Verruf. Diese Tatsache wird in einer Auseinandersetzung, von der später die Sprache sein wird, eine wesentliche Rolle spielen. Ein Kapitel am Rande.
Die Fremdenlegion. Die Legion ist Bestandteil der französischen Armee. Sie wird zur Sicherung des Kolonialbesitzes Frankreichs eingesetzt und hat als käufliches Söldnerheer ihre Finger in vielen schmutzigen Geschäften, sprich Kriegen. 1962 wurde die Ausbildungseinheit der Fremdenlegion von Algerien nach Korsika verlegt. Sie wurde in den Zitadellen von Calvi, Bonifacio und Corti stationiert, doch nach vielen Auseinandersetzungen mit den Korsen mussten Teile der Einheit nach Frankreich verlegt werden. Und jetzt laufen die Legionäre nur noch in Calvi herum. Die Meinung der Korsen zu diesem Symbol der Kolonialmacht Frankreich drückt sich jedenfalls immer noch auf vielen Mauern, Straßen und Schildern aus, die bemalt und besprüht sind mit der Losung
Legion fora, Legion raus.
Festa Citellina, ist ein fröhliches Lied, ein Lied zum Feiern, weil, wie es heißt, die Korsen trotz allem ihre Fröhlichkeit und Lebensfreude nicht verlieren dürfen und sich ein Beispiel an den Kindern nehmen sollen, denen manchmal ein einziger Schneefall reicht, um die Hässlichkeit zu vergessen und ein Fest zu feiern.
Il suffit d'une simple chute de neige aux enfants pour oublier la laideur qui parfois les entoure. Nous allons essayer de leur emprunter un peu de leur capacité pour Festa Zitellina. E fie si piata in ogni buco, più e più e late, va ronca le fate, c'è poca scombate, o gioca all'andor. Si veni su meri, la reci penseri, un rosi mazzeri, per si gacciano, so fatta figeri, o si busseri, so bionculi teti, in la stagione. Perché o amo o entu scuriscia lasciando una striscia di bomba ceriscia sopra i maggiori. A passi di ata la neve s'agguata e pie si piata in ogni vulco, piove piove late, va donca le fate, c'è poca scombate, o gioca l'avrò.
Kommen wir zum Tourismus, also der Seite, von der die meisten Menschen hier die Insel kennen dürften. Korsika, Insel der Schönheit, ein beliebtes Ferienziel für Franzosen, Italiener und Deutsche. Besonders dabei hervorzuheben die sogenannten Alternativurlauberinnen und Urlauber, die das Wildromantische suchen und sich gleich am ersten Tag einen Aufkleber mit dem Maurenkopf, dem Symbol des freien Korsikas, auf Autos oder Rucksack bappen. Die Qualitäten der Insel unter dem Aspekt touristischer Vermarktung erkannte Frankreich schon sehr früh. Und das Geschäft wollten sie sich natürlich nicht entgehen lassen.
Zeitgleich mit der vorhin erwähnten SOMIVC SOMIVC für die Landwirtschaft wurde die SETCO, die Société pour l'Équipement Touristique, für den Tourismus gegründet. Die SETCO wollte aus Korsika das französische Gegenstück zu den spanischen Balearen machen. Für 1971 steuerten sie die Zahl von einer 500.000 Touristen an, für 1985 bereits 1,5 Millionen und für das Jahr 2000 satte 2,5 Millionen. Es wurden mögliche Kapazitäten für die Strände ausgerechnet und den Korsen versprachen sie 50.000 Arbeitsplätze.
Von Anfang an ging die Entwicklung allerdings an den Korsen vorbei. Wie sollte es auch anders sein? Die Korsen hatten weder Geld noch Erfahrung noch politische Einflussmöglichkeiten. Ihr Lebensstandard war in den 60er Jahren katastrophal. Es gab kaum noch Verdienstmöglichkeiten, keine Industrie, keine Universität, keine Lehrstellen und sonstigen Ausbildungsmöglichkeiten. Viele Korsen mussten ihr Land verkaufen und ins Ausland gehen. Von 1936 bis 1954 schrumpfte die Bevölkerung um ein Drittel. Nur noch 15% der benötigten Waren wurden auf der Insel produziert. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sie sich noch annähernd selbst versorgt.
Die Lebenshaltungskosten waren durch die Insellage enorm hoch, zumal Frankreich das Transportmonopol hatte. Ihr Land wurde gekauft von großen Tourismusfirmen, Spekulanten, Reichen. Teilweise befinden sich kilometerlange Küstenabschnitte in Privatbesitz und sind unzugänglich. An der Südspitze Korsikas sind von 53 Kilometern Küstenlinie 43 im Besitz von Immobiliengesellschaften. Ausländische Investoren wie die Rothschilds zum Beispiel ließen gleich eine ganze Halbinsel ins Grundbuch eintragen. Weiterhin ist der Tourismus ein Saisongeschäft. Die korsische Saison dauert gerade 3 Monate, in denen die Betreiber der Zeltplätze, Hotels und Läden vom Festland herüberkommen, ihre Arbeitskräfte gleich mitbringen und Korsen allenfalls ein paar Jobs überlassen. Außer im Hochsommer, wenn zu den 240.000 Inselbewohnerinnen und Bewohnern, von denen sowieso nur noch die Hälfte Korsen sind, circa 1 Million Touristen die Insel überfallen, gleicht Korsika stellenweise einer Geisterinsel. Orte wie Porto bestehen nur aus Hotels und Geschäften, die außerhalb der Saison geschlossen sind.
Von dem Konzept, aus Korsika ein zweites Mallorca zu machen, wich die Setco jedoch relativ schnell wieder ab. Vor allen Dingen auch, weil die Korsen von Anfang an starken Widerstand gegen die Pläne Frankreichs leisteten. So wurde ein Fünftel der Inselfläche unter Naturschutz gestellt und Bauvorhaben einer strengen Überwachung unterzogen. Aber natürlich ließ sich auch dieses Konzept vermarkten und so heißt die Parole eben statt Massentourismus, Luxus und Individualtourismus. Die Folgen: exklusive Feriendörfer, Villen, Privatbuchten, Nacktbadeclubs und jede Menge Zelt- und Rucksacktouristen. Diese sind besonders bekannt dafür, dass sie wild in der Macchia und dem empfindlichen Ökosystem der Insel herumtrampeln, Abfallberge hinterlassen und jedes Jahr, weil sie natürlich auf Abenteuerurlaub mit Lagerfeuer nicht verzichten können, immense Schäden durch Waldbrände verursachen. Zum Glück begeben sich nur ca. 20% der Touris ins Landesinnere, der Rest ahlt sich am Strand.
Der Tourismus war und ist immer ein Hauptpunkt der Kritik der verschiedenen korsischen Bewegungen gewesen. Im nächsten Lied wird die Autonomie und Freiheit der Korsen gefordert, denn der Sänger meint, dass nach tausenden von Jahren, in denen Korsen danach verlangen, dass nach all den Verlusten und auch nachdem so viele von ihnen als politische Gefangene in den Knästen landeten, sie erst recht dafür eintreten müssten. Das Lied heißt »Voglio scrive autonome«.
Ça devient une obsession, une idée fixe en Corse de parler de liberté. Mais avouez qu'avec, en quelques années, plus de 1000 interpellations, plus de 100 prisonniers politiques, nous avons quelques raisons de demander le retour de nos frères. Libertà. Colombo, tra Tiamma e Oreo.
credo ma ti adoro. Conto in cima io campanile non tu c'è podio fuggire libertà sopra la vigna di collo spari in fine l'odore solco per la terra, per la lingua a un'era, libertà. Povero ogni barrio, tu, ogni carcere da torto, per ogni generazione. Corsica nazione libertà. Libertà.
Harpalionu. Einst setzte sich ein Esel in den Kopf, sein Glück zu machen. Er zerriss sein Halfter und rannte schnurstracks auf die Wiese. Das Gras war sehr hoch und schmackhaft und auch an Disteln fehlte es nicht. Hoch erfreut darüber hub der Dummkopf von Esel an, so laut und so fröhlich sein Ia zu grölen, dass ein Löwe, welcher zufällig in der Nähe war, herankam, um zu sehen, was los sei. Beim Anblick des Esels blieb er verdutzt stehen. Niemals war ihm auf seinen Streifzügen ein derartiges Tier begegnet. Nach einigen Zögern näherte er sich jedoch dem Esel und fragte diesen, wie heißt du?
Harpalionu.
Harpalionu?
Ja.
Wie verfügst du denn über solche Kraft, dass du dich erdreisten kannst, Bezwinger des Löwen zu heißen?
In der ganzen Welt gibt es kein Wesen, das sich mit mir messen kann.
Also, wenn du so stark bist, werde ich dir ein Geschäft vorschlagen.
Und das wäre...
Wir schließen einen Vertrag und verbünden uns gegen alle anderen Tiere.
Das wäre mir recht,
entgegnete der Esel. Und so liefen sie miteinander durch die Felder. Es geschah, dass sie über einen Fluss mussten. Ein einziger Satz und der Löwe erreichte das gegenüberliegende Ufer. Der Esel hingegen versuchte zu schwimmen, aber so ungeschickt, dass er wohl tausendmal Gefahr lief zu ertrinken. Endlich gelangte er ans Ufer. Wie kannst du denn nicht schwimmen? Wunderte sich der Löwe über so viel Ungeschicklichkeit.
Ich? Besser als ein Fisch.
Warum hat es denn so lange gedauert, bis du durch dieses Bächlein kamst?
Ach, mit meinem Schwanz hatte ich einen Fisch von so gewaltiger Größe gefangen, dass sein Gewicht mich auf den Grund zog. So war ich genötigt, ihn fahren zu lassen, um zu dir gelangen zu können.
Mit dieser Antwort gab sich der Löwe zufrieden und die zwei Tiere setzten sich aufs Neue in Marsch. Da versperrte ihnen eine Mauer den Weg. Der Löwe setzte mit einem Sprung hinüber. So schnell konnte das der unglückliche Esel nun wirklich nicht. Er hob zuerst seine Vorderfüße und mit gewaltiger Anstrengung schaffte er es, die Mauer zu erklimmen. Nun aber konnte der Esel weder vor noch zurück. »Hey, was machst du denn dort?« rief ihm der Löwe zu.
»Du siehst wohl nicht, dass ich mich wiege. Ich möchte wissen, ob mein Vorderteil genauso schwer ist wie mein Hinterteil.«
Zu guter Letzt und mit vieler Mühe stieg Harpalionu von der Mauer. Auf der Erde sprach der Löwe zu seinem Gefährten. Ich glaube, du machst mir etwas vor, denn nach allem, was ich sehe, hast du gar keine Kraft.
Glaubst du? Also gut, setzen wir auf den, der als erster diese Mauer umwirft.
Der Löwe begann nun, der Mauer mit heftigen Tatzenhieben zu Leibe zu rücken. Aber er verletzte sich bloß und konnte nichts ausrichten. Nach kurzer Zeit hielt er inne. Ich kann sie nicht kleinkriegen. Lass sehen, ob es dir besser gelingt. Da begann der Esel nach hinten auszuschlagen, sodass er binnen kürzester Zeit die Mauer zerstört hatte.
Na, was sagst du nun? Glaubst du noch immer, dass du stärker bist als ich?
Bis jetzt, sagte der Löwe, bildete ich mir ein, ich sei der Stärkste unter den Tieren. Doch ich sehe, dass ich mich geirrt habe. Du bist viel stärker als ich.
Und doch,
gab Papa Leonio zu bedenken,
weißt du nicht, wozu ich fähig bin?
Was kannst du denn noch Besonderes?
Ich esse Stacheln.
Stacheln?
Ja.
Da bin ich aber neugierig.
Siehst du die, die dort schaukeln?
Ja.
Ich werde sie verspeisen.
Und Harper Leone begann, die schönsten Disteln, die es je gab, zu rupfen. Darüber aufs Höchste verwundert, sprach der Löwe zu seinem Freund. Du bist wirklich ein ganz außergewöhnliches Tier. Ich werde dich zum König der Löwen ernennen.
Das möchte ich gern,
meinte der Esel. Am folgenden Tag fand eine Versammlung aller Löwen der Gegend statt und Harper Leone wurde als König anerkannt. In dieser neuen Position lebte unser Esel lange Jahre glücklich und das umso mehr, weil er nie Anspruch auf die Tiere erhob, die seine Untertanen getötet hatten. Schließlich wurde Harper Leone von den Krankheiten heimgesucht, welche das Alter so mit sich bringen, und eines schönen Tages fanden die Löwen ihn tot. Sie begruben ihn mit großem Aufwand und noch lange Zeit hallten die Ebenen und Wälder von ihrem schrecklichen Schmerzgeheul wieder. Ja, das war ein Märchen, erzählt von Giuseppe Ortoli aus Olmicia. Dieses Märchen zeigt ganz gut auf, dass die Esel oder eben auch Maultiere auf der Insel Korsika eine ganz wichtige Rolle spielen, weil die meisten Wege auf dieser bergigen Insel sich nur mit Hilfe dieser Tiere zurücklegen lassen und es ganze Dörfer gibt, die eigentlich nur über Maultierpfade zu erreichen sind. Korsen. Vorab möchte ich erst einmal klären, warum wir bisher beharrlich fast nur die männliche Form gebraucht haben. Die Korsen führen ein durch und durch patriarchales Regiment. Frauen haben, soweit ich das beurteilen kann, im öffentlichen Leben und der Politik nichts zu sagen. Frauen sind in den Dörfern, zumindest im Landesinneren, selten auf der Straße zu sehen. Sie dürfen nicht in die Kneipen, zu den Versammlungen, zu den Spielen. Die Geschichtsbücher von Männern geschrieben berichten nur von Helden. Welche Rolle Frauen in der korsischen Gesellschaft spielen, weiß ich nicht. Auch weil es mir als Frau relativ unmöglich war, etwas darüber zu erfahren. Weiterhin lässt sich die Geschichte der politischen Kämpfe auf der Insel nur anhand von Quellen nachvollziehen, die von größeren Parteien und Organisationen und spektakulären Ereignissen handeln. Und nicht einmal die sind sehr zahlreich. Es ist also eine eingeschränkte Sicht der Dinge, aber trotzdem sehr interessant.
Anfang der 60er Jahre formierten sich auf Korsika größere politische Zusammenhänge. Bis dahin gab es zwar immer wieder Proteste von Bauern und Hirten, nun aber regte sich der Widerstand auch in den Städten. Es gab zunächst zwei Lager, die FRC, Front Régionaliste Corse, und die CEDIC, das Comité d'études et de défense des intérêts de la Corse. Die FRC zeigte sich etwas radikaler, prangerte den Wahlschwindel an und forderte tiefgreifende politische und soziale Veränderungen. Die CEDIC war hauptsächlich eine Interessengemeinschaft korsischer Geschäftsleute, die mehr regionale Rechte forderten, um bessere Profite zu machen. Diese anfangs noch regionalistischen Gruppen radikalisierten sich dann aber auf den Druck der Basis hin sehr schnell. Die CEDIC benannte sich in ARC um, wofür zunächst noch auf Französisch l'Action Régionaliste Corse stand, woraus dann aber später das korsische Azioni per la Rinascita di Corsica wurde. Beide setzten nun auf Autonomie und unternahmen direkte Aktionen wie einen Straßensteuernboykott.
1971 erstellte die FRC ein viel beachtetes Papier, das Mabas sur une île, was so viel wie Plünderung einer Insel heißt. Es beschäftigte sich ausführlich mit der Analyse des kolonialen Ausbeutungsverhältnisses zu Frankreich und stellt folgende Forderungen auf.
Kein Landverkauf mehr an Fremde. Korsika soll längerfristig das Recht auf den Rückkauf der entfremdeten Gebiete bekommen. Die Großgrundbesitzer sollen enteignet und das Land an die Korsen zurückgegeben werden. Die Somiwak und Setko sollen unter korsische Verwaltung und Kontrolle gestellt werden, genauso wie sie selbst über die Vergabe von Krediten entscheiden wollen. Freiheit in den Außenhandelsbeziehungen.
Ein Ende des französischen Transportmonopols und eine Revision der Zollangelegenheiten.
Ein eigenes Wirtschaftsministerium zur Revision der kapitalistischen Strukturen.
Eine Uni in Korti, die sich mit realen Problemen des Kolonialismus beschäftigen soll.
Einen regionalen korsischen Sozialismus bei eigener Industrialisierung und Vergesellschaftung der Tourismusindustrie.
1974 zog die AAC mit einem eigenen Papier nach, genannt Autonomia. Dort heißt es:
Das korsische Problem ist ein Problem des französischen Kolonialismus. Korsika und das korsische Volk sind von jeher in eine Position der Abhängigkeit gedrängt worden, indem das traditionelle Handwerk und die Landwirtschaft zerstört wurden. Die Tourismus- und Agrarentwicklung, die nach dem Krieg eingesetzt haben, sind gegen die korsischen Interessen gerichtet. Im kulturellen Bereich verfolgt Frankreich eine Politik der Unterdrückung, besonders der korsischen Sprache, mit der Absicht, die ursprüngliche korsische Kultur zur reinen Folklore zu degradieren.
Das nächste Lied beschäftigt sich mit den alten Naturreligionen und Mythen der Korsen, der weißen Magie, Mal Kunchiliu. Die AAC fordert eine juristische Anerkennung des korsischen Volkes und eine interne Autonomie. Dabei sollen äußere Angelegenheiten und die der Verteidigung in den Händen Frankreichs bleiben. Weiterhin fordern sie die Zweisprachigkeit einzuführen und verlangen ein eigenes Radio- und Fernsehprogramm. Sie setzen auf die europäische Integration und erhoffen sich Gelder aus europäischen Entwicklungshilfefonds. An dieser Stelle jetzt erst einmal ein kurzer Exkurs zur korsischen Sprache. Persa lingua, perso populo. Sobald die Sprache verloren ist, ist auch das Volk verloren. So ist es oft auf Korsika zu lesen. Die eigene Sprache ist für die Korsen sehr wichtig. Seit 1974 wird sie als regionale Sprache von Frankreich anerkannt und als Wahlfach in den Schulen angeboten. Das Korsisch hat sich aus dem Urlatein entwickelt und wird heute als selbstständige Sprache betrachtet. Es hat sich, obwohl lange Zeit verboten, gut gehalten. Laut einer Untersuchung von 1977 wurden in 80% der Haushalte nach Korsisch gesprochen. Es gibt in Korsika Gruppen, die sich speziell mit der Erforschung und dem Erhalt der Sprache beschäftigen. Sehr wichtig dabei ist auch der Gesang, der, wie es heißt, Bestandteil und Rhythmus des Lebens von der Geburt bis zum Tod ist. Die Gruppe, von der wir heute die Musik spielen, heißt Canta o Popolo Corso. Sie singen traditionelle korsische Lieder und schreiben eigene politische Texte in korsischer Sprache.
Ende der 60er traten aber auch kleinere, militante Gruppen hervor, die Bombenattentate zum Beispiel auf die Büros der Somiwak unternahmen, zur Erinnerung die Gesellschaft zur Entwicklung der Landwirtschaft. 1973 gab es dann erstmal offiziell ein Manifest der Fronte Persano Corsi di Liberazione, der FPLC. Sie forderten ultimativ
die Vertreibung der Kolons von den östlichen Ländereien,
eine Verteilung der Ländereien unter den korsischen Bauern,
den Austausch aller Franzosen in der Politik und Verwaltung der Insel durch Korsen,
die Einführung der korsischen Sprache in den Schulen.
Sie deklarierten den militanten Kampf für ein unabhängiges Korsika. Die FPLC wurde natürlich sofort verboten und ihre Mitglieder verfolgt. Es gelang ihnen aber trotzdem, zum Beispiel 1974, über 100 Bombenanschläge zu unternehmen, ohne dass ein Mensch von ihnen gefasst werden konnte. Die Unterstützung der FPLC, vor allen Dingen durch die jüngeren Korsen, kann also nicht unerheblich gewesen sein.
Neben diesen Organisationen gibt es noch die korsischen Varianten der französischen Parteien. Was da praktiziert wurde, ist aber schlimmer als die normale Farce der pseudodemokratischen Gesellschaft. Das nördliche Departement Korsikas wird vom Clan der Jacobis beherrscht, die traditionell bürgerlich links sind. Den Süden haben die Rechten, der Clan der Rocaserras, in der Hand. Über die Clans heißt es:
Der Clan ist das große Faktum der korsischen Politik. Er kontrolliert alles Leben in der Stadt. Eine Anhäufung von Familien, eine politische Organisation von polypenhaften Ausmaßen. Das Clansystem geht zurück auf die Signori, die besseren Familien, die wie zuvor mit den Genuesen jetzt mit den Franzosen kollaborieren, um auch unter der neuen Herrschaft ihre Privilegien zu erhalten. Man kann sagen, die Clans bilden den Transmissionenriemen zwischen dem französischen Staat und dem korsischen Volk. Die Clans haben den Franzosen klargemacht, dass sie die Korsen nur über sie regieren können.
Legal und mit dem Mittel der Wahlen gegen die Clanherrschaft vorzugehen, ist beinahe unmöglich. Ihre Macht ist derart groß, dass sie ungeniert manipulieren und erpressen. So wurden bei Wahlen in dem 165 Wahlbürgerinnen und Bürger zählenden Ort San Damiano knapp 6000 Stimmen für den Clan-Kandidaten der Gaullisten gezählt, die angeblich durch Briefwahlstimmen zustande gekommen sein sollen. Es gibt dann noch eine relativ unbedeutende kommunistische Partei, die in den Forderungen nach Autonomie eine Spaltung der Kräfte der Arbeiterklasse sieht und den gemeinsamen antikapitalistischen Kampf der Franzosen und Korsen propagiert.
Di porta e oggi di dore morta e chi ugonto di l'onda colada terra provonda tu sei l'arboro iso Dal vento
Das war ein Beitrag von der Internationalismusredaktion von Radio Dreieckland in Freiburg. Der zweite Teil Korsika ist bei Radio Lora am 17. September ebenfalls von 8 bis 9 zu hören.
Pour terminer cette soirée, nous allons chanter avec les Corses qui en ont certainement envie notre hymne national. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas très martial ni très militaire. C'est une manière pour nous de crier que nous existons encore et que nous voulons vivre libres.
The next song I would like to sing in solidarity with the African people. It's in an Amharic language.
Out of the home, so much of my Ele dá o cavalo, sou um ótimo maré. Bicha de sametão, se acabem de dar na rua.